NDR Info. Themen des Tages.
Die NDR Info-Themen des Tages senden wir auch heute wieder aus unserem Studio in Hamburg. Wenn ich das nun extra erwähne, dann hat das einen guten Grund. Denn wir hier in Hamburg haben ja manchmal gut reden. Von mir aus Luftlinie in rund 100 Metern gibt's die nächste Kita. Gleich daneben sind alle möglichen Fachärzte, Bus und Bahn sind auch nicht weit. Das sind alles Faktoren, die man natürlich im Emsland oder in Vorpommern, im Harz oder auch in der Mecklenburgischen Seenplatte nicht so schnell findet. Stellt sich also die Frage, wie gleich sind denn nun eigentlich unsere Lebensverhältnisse? Wo sind die Unterschiede zwischen Ost und West, Nord und Süd und vor allem Stadt und Land? Und noch wichtiger, wie kann man die überwinden? Um all diese Fragen werden wir uns jetzt ausführlich kümmern in den NDR-Info-Themen des Tages. Am Mikrofon ist Tim Krohn. Und wo ich das Emsland eben schon erwähnt habe, ebenfalls eine ja eher strukturschwache Region bei uns im Norden, es geht in dieser knappen halben Stunde auch um die Zukunft der Meierwerft in Papenburg. Dazu ein Live-Interview mit Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies. Nun aber erstmal nach Berlin. Die Bundesregierung hat die Gleichwertigkeit unserer Lebensverhältnisse zum Staatsziel erklärt. Und sie hat heute ihren ersten ganz genauen und detaillierten Bericht dazu vorgestellt. Über die Konsequenzen daraus sprechen wir gleich mit dem zuständigen Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Vorher aber die nackten Zahlen und Daten. Janka Schwarz berichtet.
Dass die Realität und die gefühlte Wahrheit nicht unbedingt was miteinander zu tun haben müssen, eine Binsenweisheit. Aber eine bedeutsame, wenn es um die gefühlte und die tatsächliche Situation eines ganzen Landes geht. Dazu gibt es jetzt mit dem Gleichwertigkeitsbericht zum ersten Mal eine exakte Datenlage. Ein Beispiel. Die Menschen in Bayern fühlen sich ziemlich zufrieden, wenn man sie danach fragt, wie gut ausgebaut ihre Kinderbetreuung ist. Aber real sagen die Zahlen laut Vizekanzler Habeck:
Sie sehen, dass die Kinderbetreuung in diesen beiden Bundesländern nicht so dolle ist. Aber die Zufriedenheit ist entgegen der Daten deutlich höher. Also die Bayern sind zufriedener mit ihrer Kinderbetreuung, obwohl sie eine ziemlich schwach ausgebaute Betreuungsinfrastruktur haben.
Die Ministerien von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD haben für den ersten Gleichwertigkeitsbericht eng zusammengearbeitet. Das Ziel laut Faeser: möglichst gleiche Chancen und Bedingungen für alle.
Ob Sie gerne auf dem Land wohnen wollen, in kleinen Städten, in strukturschwachen Gebieten, weil es dort schöner ist, weil Sie eine Ansicht haben, dass ihre Kinder dort im ländlichen Raum besser aufwachsen können oder aus was für Gründen sich Menschen auch immer dafür entscheiden. Man soll eben überall in Deutschland gut leben können. Das ist für mich Heimatpolitik.
Für den Gleichwertigkeitsbericht kommen zwei Datenerfassungen zusammen. Ein Teil der Daten lag quasi schon vor, zum Beispiel wenn es um die Kita-Versorgung geht, um Wohnkosten oder Sozialleistungsbezüge. Statistiken dazu gibt es bei den Ämtern und Ministerien ohnehin. Für den Gleichwertigkeitsbericht hat man sie neu ausgewertet. Der andere Teil behandelt die Gesellschaft als solche und wie die Menschen sie wahrnehmen und empfinden. Diese Informationen wurden größtenteils erfragt. Wie zufrieden sind die Menschen in Deutschland? Wo geht es ihnen besonders gut, wo eher schlecht? Und was ist der Grund dafür? Das Ergebnis? Es geht insgesamt betrachtet bergauf.
Der Bericht erzählt eine Geschichte von einer positiven Angleichung nach oben, dass die Regionen, die nicht so eine starke, jetzt vor allem wirtschaftliche Basis haben, aufholen, aufschließen zu den stärkeren Regionen.
Der Gleichwertigkeitsbericht soll in der Zukunft eine Grundlage sein für politische Entscheidungen. Da geht es zum Beispiel um die Frage, werden die richtigen Regionen wirtschaftlich gefördert oder versickern die Fördermillionen ohne großen Effekt. Insgesamt gibt es 19 Förderprogramme für strukturschwache Regionen.
Und man muss sagen, dass die Zielgenauigkeit erstaunlich hoch ist. Sie sehen es hier, die Fördermittel, die pro Einwohner in die Region gegangen sind. Und Sie sehen, dass diese relativ deckungsgleich ist mit den tatsächlich zu fördernden Gebieten.
Ein paar große Probleme offenbart dieser Bericht aber auch. Beispiel: demografischer Wandel. Gerade viele junge Leute ziehen weg aus strukturschwachen Regionen. Bundesinnenministerin Faeser gibt ein Beispiel, wie die Politik versucht, gegenzusteuern, indem sie Behörden oder Forschungseinrichtungen des Bundes gezielt in eher schwachen Regionen ansiedelt.
Besonders im Blick haben wir dabei die kleineren und mittelgroßen Orte, Städte zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern. Gerade in Ostdeutschland. Wir wollen, dass dort attraktive Arbeitsplätze entstehen, in zum Beispiel dem ehemaligen Kohlerevier in der Lausitz.
Gut ausgebildete Menschen sollen in ihrer Heimat bleiben oder zurückkehren können. Das ist das Ziel. Künftig sollen die Unterschiede der Regionen auch als ihre Stärken betrachtet werden können, weil sie nicht in allem gleich sein sollen, aber in Sachen Lebensqualität zumindest gleichwertig.
Tja, was macht man jetzt mit all diesen Daten? Ich habe darüber kurz vor dieser Sendung mit Michael Kellner gesprochen. Der grünen Politiker ist der zuständige parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Herr Kellner, fangen wir doch mal mit der guten Nachricht von heute an. Oft nimmt man ja die Realitäten doch ein bisschen anders wahr, als sie tatsächlich sind. Hat es Sie überrascht, dass die Unterschiede insgesamt eher kleiner werden als größer?
Ja, in der Tat. Also es ist wirklich eher so, wir haben ganz viele Kriterien, 38 Kriterien abgefragt. Sie haben gesehen, bei 27 werden die Unterschiede kleiner. Sie sind natürlich da, aber sie werden kleiner. Und das als ehrlicherweise eines der wenigen Industrieländer, wo diese Unterschiede sich verringern. Das ist erstmal eine gute Nachricht und hat mich ehrlicherweise auch positiv gestimmt.
Ihr Wahlkreis allerdings, Herr Kellner, liegt in der Uckermark und unser Sendegebiet umfasst ja auch die kleinen, strukturschwachen Gemeinden in Vorpommern beispielsweise. Die Menschen dort würden jetzt doch eher mit dem Kopf schütteln und sagen, also nee Leute, wir sind doch längst völlig abgehängt.
Genau, es gibt eine geführte Wahrnehmung, die ist da, die erlebe ich genauso, wenn ich im Land unterwegs bin. Aber deswegen haben wir gesagt, Mensch, wir schauen uns mal an, über einen Zeitraum von 10 Jahren, wie hat sich beispielsweise das kommunale Steueraufkommen entwickelt? Da sehen wir eine Annäherung. Wie hat sich die Anzahl von Gewerbeanmeldungen entwickelt? Da sehen wir eine Annäherung. Wie hat die Betreuungsquote von unter Dreijährigen entwickelt? So, das heißt ja nicht, dass keine Unterschiede da sind, aber sie werden kleiner und es stimmt, das ist oft gar nicht die geführte Wahrnehmung, aber deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Gleichwertigkeitsbericht erstmalig vorgelegt haben, dass wir auch eine Datengrundlage haben, über die wir dann auch sagen können, Mensch, wo drückt der Schuh, wie können wir es besser machen? Und deswegen ist das so ein wichtiges Werk, was wir heute vorgestellt haben.
Trotzdem die strukturschwachen Regionen da, wo auch die Leute weggehen, wo es immer weniger Geburten gibt, die haben ja nun wirklich ein Problem.
Ja, und deswegen ist es ja auch so wichtig, wir haben ja auch geschaut in diesem Bericht, wo gehen die Gelder, die Unterstützungsgelder, die Fördergelder, wo gehen sie hin? Und da sehen wir schon, und das ist ja wirklich eine gute Nachricht, dass sie überwiegend in diese strukturschwachen Regionen gehen, sonst wäre die Situation wahrscheinlich noch schlimmer und die Unterschiede würden sich vergrößern und nicht verkleinern. Aber ich will auch gar nicht sagen, dass es keine Probleme gibt. Also wenn wir sehen, eines der Punkte, wo die Entwicklungen auseinandergehen, ist ja vielleicht auch interessant, sich anzuschauen, dann ist es im Bereich Altenquotient, Einzelpersonenhaushalte, das klingt jetzt total technisch, aber da geht es darum, dass zunehmend älter werden der Gesellschaft, damit das nicht unscharmant klingt, dass zunehmende älter werden auf der Gesellschaft in diesen Regionen größer ist als in den urbanen Ballungszentren. Da sehen wir schon Unterschiede und die haben dann Auswirkungen auf Ärzteversorgung, Pflege, Gesundheitsversorgung. Deswegen ist auch so wichtig, diese Daten und dieses Wissen zu haben.
Und das Problem ist ja eigentlich kaum zu lösen. Sie haben ja schon 4,2 Milliarden Euro, glaube ich, allein 2022 in diese Region gesteckt. Aber was bringt das, wenn es eben immer weniger Menschen dort gibt und dann ja auch weniger Ärzte und Fachkräfte und Schulen und so weiter?
Ja, genau. Nur haben wir Folgendes gemacht. Wir haben ja so eine Bundesregierung, besteht ja aus vielen einzelnen Regierungshäusern. Wir haben uns insgesamt alle Förderprogramme angeschaut, alle danach angeschaut, was technisch Raumwirksamkeit heißt. Also wie unterstütze ich strukturschwache Regionen besonders? Weil jetzt haben wir mal eine Datenbasis, um auch zu gucken, wie können wir diese Förderung weiter verbessern. Wir sehen auch, welche Landkreise sind erfolgreicher als andere, obwohl sie vielleicht ähnliche Strukturen haben. Und das hilft uns dann zusammen mit den Kommunen, mit den Ländern, die Politik da an diesen Stellen auch besser zu machen und es im Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse, das auch mit Leben zu füllen.
Sie haben ja für diesen Bericht gleich 38 Indikatoren zusammengestellt, an denen man diese Gleichwertigkeit oder eben auch Ungleichwertigkeit ablesen kann. Das reicht ja von der Geburtenrate über die Zahl der Straftaten bis hin zum nächsten Supermarkt, den man erreichen kann. Wie ist es aber eigentlich mit solchen Dingen wie, ja, der Zufriedenheit, also was Subjektives? Kann man sagen, je besser die Wirtschaft läuft, desto mehr steigen dann auch diese Werte?
Also wir haben auch, es ist richtig, wir haben einmal die objektiven Zahlen erhoben, wir haben aber auch eine Umfrage gemacht, eine Bevölkerungsumfrage, wie ist die subjektive Wahrnehmung, also wie ist meine Zufriedenheit. Da sehen wir insgesamt eine durchschnittliche Zufriedenheit von 6,8, auf einer Skala von 10, also eine relativ hohe Zufriedenheit. Wir sehen auch, dass das sich nicht, es ist nicht so, dass die Leute in ländlichen Räumen jetzt pauschal unzufriedener sind als in der Stadt. Es sind andere Themen, die Menschen beschäftigt, so dass wir sehen, okay, es gibt auch Sorgen und Ängste, und gerade Gesundheitsvorsorge ist zum Beispiel ein großes Thema in den ländlichen Räumen, während beispielsweise bezahlbare Mieten ein Riesenthema in den Ballungsräumen ist. Also da sieht man Unterschiede, man sieht aber auch eine Lebenszufriedenheit damit vor Ort. Und was dieser Bericht eben auch zeigt, es gibt gutes Leben in der Stadt und auf dem Land. Und das ist ja nochmal auch ein wichtiger Punkt, weil da gibt es ja oft so verzerrte Wahrnehmungen in unserem Land.
Ja, wie erklären Sie sich dann, dass das Frustgefühl im Land trotzdem so stark zu wachsen scheint, zumindest?
Ja, das erkläre ich mir mit diesen riesigen Verunsicherungen, die wir haben. Wir haben die Zeit gehabt, wir haben Corona mit all den Auswirkungen. Wir haben wieder Krieg in Europa mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Wir hatten eine hohe Inflation, die zum Glück zurückgeht. Wir hatten kein Wirtschaftswachstum, was jetzt langsam wieder anfängt. Aber wir haben natürlich wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation in den letzten Jahren gehabt. Und die führt natürlich auch zu einer Verunsicherung oder, so wie Sie sagen, auch zu Frust.
Die Gleichwertigkeit unserer Lebensverhältnisse, das waren die Einschätzungen mit Michael Kellner. Der Grünen-Politiker ist der zuständige parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.
NDR Info. Die Meinung.
Ja, was folgt nun aus dem Bericht der Bundesregierung? Was können wir besser machen, sodass es sich in Vorpommern genauso gut leben lässt wie, sagen wir, in Hannover oder Kiel? Die Meinung von Uwe Jahn.
Das hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Oder hätten Sie gedacht, dass die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse hierzulande Fortschritte macht? Ein paar Beispiele. Die wirtschaftlich schwachen Regionen holen auf. Sie wachsen stärker als die Regionen, die ohnehin schon wirtschaftlich stark sind. Positiv auch, die Fördermittel der Bundesregierung fließen häufig dahin, wo sie besonders gebraucht werden, nämlich in strukturschwache Regionen. Auch das hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Schließlich ist die Unzufriedenheit mit den angeblich oft falschen Anreizen, die der Staat so setzt, groß. Überhaupt sind für diesen Bericht erstmals Menschen befragt worden, wie zufrieden oder eben unzufrieden sie sind. Ergebnis: Die Zufriedenheit mit der Lebenssituation ganz allgemein ist in Ost wie West fast gleich, auch wenn die Lebensbedingungen sich unterscheiden. Ein weiteres Ergebnis des Gleichwertigkeitsberichtes: Gerade die leichten Aufholerfolge der strukturschwachen Regionen sind besonders in Gefahr. Zu wenig Geburten, überhaupt zu viele Menschen, die weggehen, in der Konsequenz eine Riesengefahr für die wirtschaftliche Stabilität, Infrastruktur, für die Erhaltung von Industriestandorten, Schulen, Krankenhäusern, Verkehrsanbindungen. Um in Zukunft vielleicht weniger unangenehme Überraschungen zu erleben, will die Bundesregierung aus dem Gleichwertigkeitsbericht Konsequenzen ziehen. Welche Maßnahmen wirken, welche nicht? Das ist ein Arbeitsauftrag, weiter besser zu werden. Zum Schluss ein besonderes Aha-Erlebnis zum Verhältnis von Vorstellung und Wirklichkeit. Hätten Sie gedacht, dass die Bayern mit ihrer Kita-Versorgung zufriedener sind, als die tatsächliche Situation es hier gibt? Was wir uns vorstellen, wird manchmal von der Realität unterboten, aber eben auch übertroffen. Das zeigt der Gleichwertigkeitsbericht, und das ist gut.
Die Meinung von Uwe Jahn im ARD-Hauptstadtstudio, das war der Kommentar hier in den Themen des Tages. Es klingt erstmal ein bisschen paradox. Die Kreuzfahrtbranche boomt wie nie seit der Corona-Pandemie. Und bei denen, die diese riesigen Kreuzfahrtschiffe bauen, sind die Auftragsbücher dementsprechend gut gefüllt. Das ist auch bei der Meyer-Werft so. Und trotzdem sieht es ja so aus, als könnte die Werft aus Papenburg ohne die Hilfe aus Berlin und Hannover nicht überleben. Es klafft eine Finanzierungslücke von rund 2,7 Milliarden Euro. Auch wir bei NDR Info haben ja schon oft darüber berichtet. Das Land Niedersachsen will helfen, klar. Und auch der Bund ist wohl grundsätzlich bereit, das zu tun. Heute waren die möglichen Hilfen auch Thema im Haushaltsausschuss des Bundestages. Jan-Bastian Buck beobachtet für uns das Drama um die Meyer-Werft von unserem NDR-Studio für Oldenburg und das Emsland aus. Herr Buck, nun hören wir heute Nachmittag, dass die Werft offenbar doch weniger Stellen abbauen will als ursprünglich mal geplant. Was können Sie uns da bestätigen?
Das stimmt, das war ja die wichtigste Frage für uns hier in der Region. Wie viele Jobs gerettet werden können? Gewerkschaft, Betriebsrat und Geschäftsführung haben sich darauf geeinigt, wie es weitergehen soll. Und diese Eckpunkte, die haben sie heute Nachmittag der Öffentlichkeit vorgestellt in Papenburg. Es kommt jetzt nicht ganz so schlimm wie gedacht. Also es stand ja der Abbau von 440 Stellen im Raum die letzten Wochen. Jetzt sollen es 100 weniger werden, also 340 Arbeitsplätze. Die sollen jetzt laut der Gewerkschaft IG Metall wegfallen. Dieser Arbeitsplatzabbau, der soll so ablaufen, dass 100 Stellen, die befristet sind, nicht verlängert werden und die anderen Stellen, die sollen dann durch so ein Freiwilligenprogramm abgebaut werden. Und wenn das dann nicht ausreicht, nur wenn das nicht ausreicht, dann sollen ab April kommenden Jahres auch betriebsbedingte Kündigungen möglich sein.
Gab es da noch mehr Punkte, auf die man sich vielleicht geeinigt hat, auch mit Hinblick auf mögliche Staatshilfen?
Ja, es gibt ja eine ganze Liste an Auflagen, an die die Politik solche möglichen Hilfen geknüpft hat. Eine war, dass Meier selbst Geld für die Rettung des Unternehmens auf den Tisch legt, also die Werft selber Mittel einwirbt, einen Investor sucht oder wie auch immer, dass der Firmensitz wieder von Luxemburg nach Deutschland wandern soll und dass das Unternehmen dann einen Aufsichtsrat bekommt. Es gibt zu diesem ersten Punkt nichts Neues, aber das Unternehmen soll mit dem Firmensitz wieder zurück nach Deutschland kommen und es soll einen Aufsichtsrat und einen Konzernbeirat geben. Der ist auch für die Gewerkschaft nochmal extrem wichtig, auch um dagegen vorgehen zu können, dass immer mehr Arbeiten an Werkvertragsarbeiter vergeben werden auf der Werft.
All die Gespräche mit den Banken, mit den Kunden, mit dem Unternehmen, den Wirtschaftsministerien laufen ja längst auf Hochtouren, Herr Buck. Und trotzdem klingt Niedersachsens Landesregierung mittlerweile ja schon fast ein bisschen ungeduldig. Viel Zeit für eine Entscheidung bleibe jetzt nicht mehr, sagt der Ministerpräsident Stefan Weil zuletzt. Wer steht da wie auf der Bremse, kann man das sagen?
Also diese Einigung heute, das, was heute in Papenburg vorgestellt wurde, das hat es schon gebraucht. Also dieses Signal, das musste es aus Papenburg geben, damit es jetzt überhaupt weitergehen kann. Und jetzt, heute Thema im Bundestag, ist vor allem die Bundespolitik gefordert. Das hat auch nochmal der Betriebsratsvorsitzende der Meierwerft Andreas Hensen heute deutlich gemacht. Der sagte, der Blick geht jetzt nach Berlin, weil Niedersachsen ja schon angekündigt hat zu helfen, aber eben nur, wenn der Bund mitzieht. Der Bund, der will aber erstmal jetzt ein Gutachten sehen, das zeigt, ob und wie die Werft wieder überhaupt aus dieser Schieflage herauskommen kann. Nochmal, es geht da ja um ein Finanzloch von mehr als 2,7 Milliarden Euro, das gestopft werden muss. Und für 900 Millionen soll der Bund bürgen.
Es gibt aber aus Berlin noch kein richtiges Signal, wenn ich Sie richtig verstehe. Also man kann noch nicht konkret sagen, wer da nun wie viel gibt, unter welchen Bedingungen.
Nein, genau. Also diese Summen, die wir da gehört haben, 900 Millionen als Bürgschaft aus Niedersachsen, 900 Millionen vom Bund und dann noch einmal 400 Millionen eigene Mittel der Werft. Das ist ja erstmal nur ein grober Plan. Der Bund hat das wirklich geknüpft an dieses Sanierungsgutachten und da sind unsere Informationen, dass der Sanierer das Mitte des Monats vorlegen will in Berlin.
All diese Diskussionen, Herr Buck, die wären ja nicht nötig, wenn sich dann ein Investor finden würde, der diese Finanzierungslücke schließt. Wieso ist es eigentlich so schwierig, so einen zu finden, wenn doch die Auftragsbücher angeblich so voll sind und wenn man doch weiß, wenn die Schiffe erst ausgeliefert werden, dann fließt ja doch auch das Geld?
Ja, gerade das ist ein wirklich wichtiger Punkt, weil die Finanzierung der Schiffe, das ist etwas, was ja auch die Arbeitnehmervertreter viel kritisiert haben im Fall der Meierwerft, das läuft spitz auf Knopf. Also da wird wirklich mit einem gerade fertig gewordenen Schiff direkt das nächste finanziert. Und das ist bei diesen immensen Summen, um die es da geht, wirklich ein Problem. Corona und die Inflation haben dann dafür gesorgt, dass die Werft in ein Auftragsloch gefallen ist. Und das macht der Werft jetzt große Probleme. Und die Gewinnmarge, auch wenn man sich das vielleicht gar nicht so vorstellen kann, die ist in der Branche wirklich extrem klein. Nach NDR-Informationen soll es wirklich um einen kleinen einstelligen Prozentsatz gehen. Und das macht das Ganze dann vielleicht nicht so attraktiv für einen Investor.
Jan-Bastian Buck war das. Vielen Dank in unserem Studio für das Emsland und Oldenburg. Und schon zugehört bei diesem Gespräch hat der niedersächsische Wirtschaftsminister. Schönen guten Abend, Olaf Lies.
Guten Abend, Herr Kron.
Wir haben es gehört, 340 Stellen weniger statt 440. Egal, wie man das nun bewertet, die Beschäftigten der Meierwerft, die bringen also durchaus einige Opfer. Welche Opfer, wenn man so will, erwarten Sie denn jetzt vom Unternehmen, damit es auch wirklich gerettet werden kann?
Ja, tatsächlich ist das ein gutes Signal, dass diese Rahmenvereinbarung heute geeint worden ist. Das ist ganz wichtig. Darin enthalten sind ja auch vernünftige Lösungen im Sinne eines sozialverträglichen Abbaus, auch im Sinne der Vermeidung von betriebsbedingten Kündigungen, das ist gut. Damit ist eine große Herausforderung. Wir müssen in sehr kurzer Zeit dafür sorgen, dass wir sowohl die Eigenkapitalfrage des Unternehmens wie auch die Bürgschaftsfrage für die Bauzeitenfinanzierung, die Avale, lösen. Und das heißt, wir erwarten von der Werft, dass sie natürlich prüft, das gilt auch für den Gesellschafter, gibt es einen Eigenkapitalbeitrag, der dort geleistet werden kann. Wir prüfen, ob es einen Dritten gibt, der zusätzlich als Investor auftritt. Aber ich will ganz offen sagen, die Zeit, die wir haben, ist ja knapp. Und deswegen ist natürlich auch die ganz klare Prüfung, die jetzt gerade vollzogen wird, in welcher Form, wenn es notwendig wird, können auch Land und Bund in dieser Eigenkapitalfrage einen Beitrag leisten.
Und der Blick geht jetzt nach Berlin, hieß es da eben im Gespräch mit unserem Korrespondenten. Ihrer auch?
Nee, sagen wir mal, das muss der Bund gemeinsam mit dem Land Hand in Hand klären. Das wäre jetzt, glaube ich, fatal, wenn wir auf den Bund zeigen, sondern wir brauchen eine gemeinsame Lösung. Es gibt seit langen Wochen regelmäßige Konferenzen, Austausch, der nahezu jeden Tag stattfindet. Alle Beteiligten wissen, vor welcher Herausforderung wir stehen. Und das können Bund und Land aus meiner Sicht auch nur gemeinsam lösen. Und da stehen auch Bund und Land gemeinsam in der Verantwortung.
Um jetzt nochmal die Summen klar zu machen. Also da geht es nun um eine Bürgschaft über 900 Millionen Euro vom Bund und 900 Millionen von Ihnen?
Ja, es geht um das Thema Aval, also die Anzahlungen, die abgesichert werden müssen und die Bauzeitenfinanzierung. Man muss immer dazu sagen, in der Vergangenheit ist dieses Gesamtrisiko von den Banken getragen worden und die Banken sehen nicht mehr die Möglichkeiten, dieses Risiko zu übernehmen. Und deswegen diese Bürgschaftsabsicherung, die ja in der Regel, wenn das Schiff gebaut und ausgeliefert wird, auch nicht zum Tragen kommt. Und das sind bei 2,3 Milliarden Finanzierung etwa 1,8 Milliarden Bürgschaft, geht immer um 80% der Summe. Und das wäre etwas, was wir dann hälftig zwischen Bund und Land teilen müssten.
Was ja schon irre ist, so ein Finanzloch wie das bei der Meyer-Werft, wir haben es ja eben gehört, 2,7 Milliarden Euro tief ist dieses Loch. So etwas entsteht ja nicht einfach so über Nacht. Hat der Betrieb aus Papenburg da zu knapp und, wie wir gehört haben, nahezu rücklagenfrei gerechnet? Oder wie kann das passieren?
Ja, tatsächlich muss man an der Summe unterscheiden. Also die 2,3 Milliarden Finanzierung sind etwas, das gab es eben bisher nicht, weil die Banken die Kredite ohne Bürgschaft zur Verfügung gestellt haben. In anderen Ländern, in Frankreich, in Italien, in Finnland, ist es völlig normal, dass der Staat das absichert. Also da hat die Meyer-Werft über Jahrzehnte etwas geleistet, was andere nicht leisten mussten. Das wird nicht mehr so fortgesetzt. Und dann haben wir natürlich schon eine Kombination von äußeren Faktoren. Das war sicherlich auch Corona, Ukraine und ein Schiff, das im Verlauf fehlt. Aber es waren auch innere Faktoren, das Thema Management, das dabei eine Rolle spielt. Und deswegen braucht es eben auch einen Neustart. Und mit diesem Neustart und den Perspektiven, die sich auch am Markt ergeben, weil eben auch Kreuzfahrtschiffe nachgefragt werden, glaube ich, kann es uns gelingen, die Werft wieder auf Kurs zu bringen und dann, und das ist entscheidend, auch einen Dritten zu finden, der dann, falls das Land und Bund hier eintreten müssen, vielleicht eben sagt, so jetzt steige ich ein und dann kann auch Land und Bund sich wieder verabschieden.
Und im Moment das Geld, wenn es gezahlt wird, das wird gebürgt. Und wenn man sich die Auftragsbücher halt ansieht und die Kapazitäten, die ja nach wie vor in der Kreuzfahrtbranche stecken, kriegen Sie das irgendwann zurück?
Davon sind wir überzeugt, wenn die Prüfung das gleiche Ergebnis ergibt. Also wir machen das ja nicht als politische Entscheidung, sondern das wird geprüft. Es wird geprüft, inwieweit diese Werft restrukturierungsfähig ist. Das prüft dieses sogenannte IDWS-6-Gutachten. Das stellt also fest, geht es überhaupt? Dann wird jede einzelne Entscheidung ebenfalls überprüft. Aber ich bin überzeugt davon, wenn ich mir die Auftragslage ansehe, dass diese Werft, wenn sie sich eben auch neu aufstellt, eine richtige Zukunftsperspektive hat, wir auch perspektivisch einen Investor finden werden, der dann das Eigenkapital auch tragen wird. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir damit auch einen Markt schaffen, der nicht nur Kreuzfahrtschiffe baut, sondern er baut in Papenburg die innovativsten, die nachhaltigsten, die klimafreundlichsten Kreuzfahrtschiffe. Und ich halte das für ganz wichtig, dass das nicht aufgegeben wird.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war live auf NDR Info. Olaf Lies, Wirtschaftsminister in Niedersachsen. Und das waren die NDR Info Themen des Tages. Wenn Sie mögen, Sie finden diese Sendung auch bei uns im Netz unter ndr.de und natürlich in unserer NDR Info App.